sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena. So fängt der Podcast immer an, am Anfang. Und darum müssen wir jetzt gleich nochmal anfangen, oder? Weil ich das gesagt habe.
Meinetwegen. Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir nach längerer Zeit mal wieder live uns erst zum zweiten Mal überhaupt vor Publikum unseren Podcast aufnehmen.
Ja, ich freue mich auch, aber es ist ein bisschen ungewohnt, so mit dir zu sprechen, als wären wir zu zweit, aber es hören ganz viele Leute zu.
Ich sehe quasi nur dich. Wir sind beim Sommerfest der Reportageschule Reutling in Eldenburg eingeladen, den Podcast aufzunehmen. Und haben uns aus diesem Anlass vorgenommen, mal so ein bisschen darüber zu sprechen. Der Arbeitstitel, den ich vorgeschlagen habe, war: Wie bringe ich mich ins Gespräch? Mhm. Also wie nutzen wir eigentlich den Podcast als Mittel zur Selbstpromo? War das von Anfang an geplant? Und um nochmal einen Schritt zurückzugehen, vielleicht auch, wie hat es sich bei uns entwickelt? Wir waren beide JournalistInnen und sind dann auch BuchautorInnen geworden. Und wie sind wir eigentlich aufgewachsen sozusagen im Beruf mit dieser Ansage, dass man sich selber als Autor, Autorin zur Marke machen muss?
Also ich war auf der Journalistenschule in Hamburg und ja. Da wurde uns das ziemlich eingebläut, dass es wichtig ist, dass man als Journalist eine Marke wird und dass man auch ein Thema findet, ein Thema, für das man brennt und dann sich voll auf dieses Thema konzentriert und alles daran setzt, für dieses Thema der eine Mensch zu sein, der darüber schreiben kann. Sodass sich Redakteure, Redakteurinnen fragen, wer könnte das schreiben? Das kann eigentlich nur Schröder machen. Niemand außer Schröder kann dieses Thema bearbeiten. Aber es ist mir nicht gelungen. Und ich habe das immer ein bisschen als Defizit begriffen, weil ich dann immer denke, ich habe vielleicht einfach nicht genug konkrete Leidenschaften, als dass ich ein Thema zu meinem alleinigen machen könnte. Und ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt.
Sag mir bitte nochmal, in welchen Jahren du auf der Journalistenschule warst.
2004 bis 2007.
Ah, okay. Super interessant, weil ich war sehr früh, direkt nach dem Abitur, auf der Journalistenschule in München, auf der DJS, und zwar von 1988 bis 1990. Oh, das finde ich schön, das ist der erste.
Sattes Gelächter über dein Alter. Ja.
Und die Vorstellung, dass 1988, 89 ein Dozent von der Süddeutschen Zeitung oder vom Bayerischen Rundfunk oder selbst vom Münchner Merkur hätte sagen können, ihr müsst euch alle selber zur Marke machen. Ihr seid alle die Marken, die man sich merken und die man kennen muss in der Branche und im Geschäft, die bei den LeserInnen, aber auch in den Redaktionen. Total absurd, weil die Marken waren die großen Institutionen, denen man natürlich mit einem gewissen Profil, aber letztendlich war das eine Ehre, für diese Institution zu arbeiten, und die LeserInnen haben diesen Institutionen und die HörerInnen und ZuschauerInnen haben denen auch die richtige Ehrerbietung entgegengebracht, und die einzigen Marken waren die alten BRD-Marken und die einzelne Person war keine Marke. Ey.
Das war ja wahrscheinlich auch noch die Zeit, als man Magazinartikel nicht namentlich gekennzeichnet hat,
also
oder?
Im Spiegel gab es gar keine Namensartikel, und in der Süddeutschen Zeitung waren hauptsächlich die Seite-3-Artikel und immer die großen Reportagen und so weiter mit Namen gekennzeichnet, und es galt schon als so ein bisschen, also die Leute, deren Namen da stand, fanden das natürlich super, aber die Leute, die das eher nicht gemacht und die eher Sachen geschrieben haben, die nicht mit Namen gekennzeichnet waren, die fanden das irgendwie unangenehm und peinlich, so ein bisschen so sich so im Mittelpunkt zu stellen.
Ja, die Zeit ist vorbei, aber das heißt ja, dass du und deine Generation,
danke,
ihr seid diejenigen, die es verbockt haben, ihr seid diejenigen, die diesen Markenscheiß aufgebracht haben und die meiner Generation und allen folgenden eingebrockt hat, dass wir uns jetzt immer zur Marke machen sollen.
Ja, aber ich musste mich dann, ich musste mich dann ja richtig umstellen. Du bist halt wenigstens damit, wenigstens damit aufgewachsen.
Aber wann ist es zum ersten Mal in dein Leben getreten, diese Frage von zur Marke werden?
Also ich habe das ganz ähnlich. Ich würde es auch ungefähr so verorten. Ich habe dann von zeitlich, ich habe 2004, 2005 bei Gruner und Jahr gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Und da war mir schon auch klar, das war ja auch so diese Zeit der sogenannten Ich-AGs und da bekam man auch noch eine Förderung, wenn man sich als Journalistin selbstständig gemacht hat. Und das lief total parallel mit diesem, du musst jetzt langsam du musst deine eigene Marke werden. Und ich habe mich damals natürlich, ich habe mich total darauf ausgeruht, dass ich unterhaltsame Artikel für die Zeitschrift Brigitte geschrieben habe und habe gedacht, diese beiden Marken, nämlich einmal Brigitte und zum anderen so lustige Artikel, das würde es immer geben.
Und ein Mann bei der Frauenzeitschrift.
Und ein Mann, aber das gibt es, all das gibt es ja irgendwie auch nicht mehr. Und am Ende bleibt irgendwie, also für mich war das ein harter Schritt zum Beispiel. Wie hast du das empfunden? In dem Moment, wo man sich als Journalist, Journalistin entscheidet, aus diesem ich diene sozusagen einer Redaktion, entweder als freie Person oder angestellt, entscheidet, den Weg zu machen, ich veröffentliche mein eigenes Buch oder so. Mhm. In dem Moment stehst du ja plötzlich wirklich als Marke über allem und es wird nur mit deinem eigenen Namen verkauft, natürlich auch mit dem Verlag. Wie war das für dich, als du das erste Mal gemacht hast?
Ehrlich gesagt ziemlich toll.
Echt?
Also, ja, weil ich das Gefühl habe, ich habe das besser unter Kontrolle oder ich kann das besser verkörpern, was dann von mir verlangt wird, sozusagen. Ich fand es nicht schwierig. Du fandest es kompliziert?
Ich fand es plötzlich sehr, sehr, ich fand es plötzlich sehr seltsam, weil ich gemerkt habe, dass ich mich immer im Kontext der Redaktion und im Kontext der Zeitschrift oder im Kontext der Hörfunksendung gesehen habe. Es klingt jetzt so ein bisschen überbescheiden, aber schon als so eine Stimme von mehreren. Und ich fand es plötzlich, auch die sich gegenseitig unterstützen und die sich vielleicht auch gegenseitig übertönen, was ich manchmal auch ganz gut fand. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, als ich das erste Mal als ich das Buch von mir in der Hand hatte, das allererste, und es waren so Beziehungsgeschichten, das waren so, war nicht wirklich ein psychologisches Buch, aber es war ein Buch über einen Beziehungsratgeber, der versucht hat, so ein bisschen modern und sehr erzählend zu sein. Also durchaus Sachen, die ich bei der Zeitschrift Brigitte in Dossiers oder in anderen Sachen geschrieben hatte. Aber als es plötzlich so als Buch da war, ich fand es sehr schrill, so nach dem Motto, hier guckt ich. Und ich fand es auch, ich habe mich sehr schrill und sehr nackt gefühlt, was eine Kombination ist, die ganz schwierig ist, muss ich sagen.
Ja, interessant. Nee, das ging mir nicht so. Ich glaube, ich hatte dann, also ich habe journalistische Sachbücher geschrieben, auf denen mein Name stand, aber das war irgendwie nah genug dran. Da hatte ich nicht so ein Gefühl von, das ist jetzt so mein eigenes Ding. Außerdem stand da meistens auch jemand anders mit auf dem Titel. Und bei meinem ersten Roman zum Beispiel hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, das bin dann auch tatsächlich ich ohne diesen Überbau Brigitte.
Ja, ja.
Und weil ich vorher die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich habe eigentlich keine Marke oder ich bin eigentlich nicht wirklich, ich habe nichts Unverwechselbares oder keinen besonders prägnanten Stil oder irgendwie einen besonderen Style oder so. Ich bin eigentlich relativ verwechselbar. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, dass, wenn ich Leuten das in die Hand drücke, dann kann ich sagen, das bin ich. Das ist mein Schreiben oder so. Ja, so arbeite ich.
Ja.
Und insofern ging es mir nicht ganz so.
Wir wollen ja auch ein bisschen darüber sprechen, wie es für uns zu dieser Perspektive gekommen ist und zu diesem Schritt als Journalisten von eben diesem kollaborativen Arbeiten für Zeitschriften oder andere Medien zum Einzelautor, Einzelautorin, Buchautorin, diesen Weg irgendwie zu gehen. war das von dir eigentlich, war das bei dir eine bewusste wirtschaftliche Entscheidung oder war das so ein halbautomatisches, ach, das könnte man doch jetzt auch noch machen? Oder hat dich jemand gebeten, das zu tun?
Nee.
Wie kam es dazu?
Ich habe vorher ja vor allem so Glossen und kürzere Texte für die Brigitte geschrieben, fürs SZ-Magazin und so weiter, frei, und habe aber gemerkt, dass ich davon einfach nicht bis zur Rente leben kann. Also, dass die wirtschaftliche Perspektive für die Art von Texten, die ich gut schreiben kann, nicht so besonders gut ist und dass das ganze Zeitschriftenlesen auch nicht unbedingt eine besonders zukunftsträchtige Branche zu sein scheint. Also ich habe mir irgendwie Sorgen gemacht. Und ich hatte eine Idee für einen Roman und ich dachte, okay, ich probiere das einmal aus. Und wenn das klappt, dann ist super, dann öffnet sich da vielleicht eine Tür für was anderes. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich mir eventuell was ganz anderes überlegen. Also mir quasi einen anderen Beruf suchen oder doch nochmal was ganz anderes lernen. Und tatsächlich gab es auch noch eine Sache, um das auch noch mal ein bisschen auf diesen Podcast zu drehen. Ich habe nie Radio gemacht, aber eigentlich ist das Radio so ein bisschen meine nicht ausgelebte Liebe, weil ich liebe Radio. Und deswegen ist dieser Podcast mit dir ist quasi mein nicht ausgelebtes Radio-Hobby. Und das fügt sich alles wunderbar ineinander, weil es natürlich auch einzahlt auf das Bücherschreiben.
Würdest du sagen, dass das heute, ich glaube, wir beide haben diese Entscheidung ernsthaft vor so ungefähr 10, 12 Jahren schon getroffen, oder? Ich weiß nicht,
wann, so lange? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, wann sind deine ersten Benny-Mama und deine ersten realistischen Sachbücher entschieden? Ich meine, diese Entscheidung, ich wollte nochmal einen Schritt zurückgehen, sich vom Journalismus und vom ich arbeite an einem Artikel, an einem Text, an einem Auftrag nach dem anderen, vielleicht gibt es manchmal ein bisschen was parallel, aber im Grunde genommen arbeite ich übers Jahr, weil man eben selten an ganz großen Geschichten wirklich über mehrere Monate oder so arbeiten kann. Im Grunde genommen arbeite ich relativ kleinteilig in einem Segment, was sich vielleicht, sowas zumindest kann, nicht wächst, offenbar. Die Entscheidung dann zu sagen, ich möchte jetzt auch Bücher schreiben, ich versuche Bücher zu schreiben, ich glaube, es ist bei dir, auch bei mir würde ich sagen, war es dann, dass ich wirklich gedacht habe, das muss jetzt auch wirtschaftlich eine Perspektive werden, so um 2010 wahrscheinlich.
Ja, das ist bei mir auch so, für 15 Jahre her ungefähr.
Seitdem hat sich ja auch nochmal, glaube ich, ein bisschen was verändert. Würdest du das, wenn dich heute jemand fragt, aus dem Journalismus, würdest du das noch empfehlen, das zu machen, so wie wir das damals auch wirklich so ganz rational und wirtschaftlich entschieden haben? Gibt es das noch? Bringt es das noch?
Ein Buch zu schreiben, meinst du?
Ja, du guckst nicht so.
Ja, ich würde es immer empfehlen, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es da nach wie vor einen Markt für gibt und dass Verlage nach wie vor Bedarf haben an Leuten, die schon schreiben können. Also die wissen, wie man eine Geschichte erzählt und dann nicht bei Null anfangen oder aus so einer Laune heraus sich denken, oh, dann schreibe ich mal ein Buch, sondern die sowas strukturieren können, die wissen, wie eine Geschichte funktioniert. Ich glaube total, dass es nach wie vor... Ich würde immer dazu raten und ich mache es auch. Also ich rate allen Leuten immer, die mich fragen, schreib das Buch. Du nicht?
Doch, ich würde es auf alle Fälle auch machen. Ich glaube, dass es nicht mehr, dass es vor 10, 15 Jahren vielleicht noch mehr, wie soll ich das sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob die wirtschaftliche Perspektive damals noch realistischer war oder ob ich damals naiver war, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube aber, dass es auf alle Fälle, ich würde es auch machen. Und ich glaube auch, dass es eigentlich wirklich, also genau dieser Bedarf an Menschen, die schon schreiben können. Und vor allem, das hat, habe ich dir auch schon mal erzählt, dass es eine Programmleiterin zu mir gesagt hat, dass sie super gerne mit JournalistInnen zusammenarbeitet. Denn bei denen weiß man, dass sie fertig werden und was abgeben.
Genau, ja. Ja, genau.
Das weißt du halt tatsächlich, glaube ich, als Lektorin.
Leute, die wissen, wie Deadlines funktionieren und wie man sie einhält.
Ja. Genau. Und das weißt du als Lektorin oder Programmleiterin unter Umständen bei jemand, die ausschließlich Belletristik schreibt, vielleicht nicht. Da kann es schon mal sein, dass jemand plötzlich ein halbes Jahr Denkpause braucht oder so, und das bräuchten wir im Journalismus oder hätten wir vielleicht auch gebraucht, aber nimmt man sich halt nicht.
Nee, kriegt man ja auch nicht.
Knattert also, es dann halt irgendwie zu Ende und kann auf alle Fälle was abgeben, ja, womit man dann arbeiten kann. Ich finde es das lustig, dass du den Podcast auch so ein bisschen als Hobby bezeichnet hast. Würdest du sagen, also wir haben vor 6 Jahren mit dem Podcast angefangen, weil wir gemerkt haben, dass wir uns immer viel übers Schreiben unterhalten und weil wir auch gemerkt haben, würde ich sagen, dass wir nennen es einen Entlastungspodcast und die erste Folge hieß Leiden am Schreiben, weil wir, glaube ich, gemerkt haben, dass so bestimmte, vielleicht auch so ein bisschen unangenehme Themen beim Schreiben, also wie schwer manche Sachen sind, wie ungern man auch vielleicht manche Sachen macht und dann auch so Emotionen wie Neid und Missgunst,
Niederlagen, Misserfolge
und so weiter, dass darüber relativ wenig gesprochen wird. Würdest du sagen, wir haben das damals als Hobby angefangen oder als aus Geltungssucht? Warum
eigentlich? Also die positive Lesart wäre, die uns nicht so geltungssüchtig erscheinen ließe, wäre, dass wir gedacht haben, okay, wir unterhalten uns darüber, uns tut es gut, da draußen werden noch andere Leute sein, denen es auch gut täte, solchen Content zu hören. Und das stimmt ja auch. Also es haben tatsächlich auch ein bisschen zu meiner und vielleicht auch deiner Überraschung doch dann relativ schnell relativ viele Leute sich angehört und tun es immer noch. Also es gibt Bedarf an Entlastung, aber ich glaube, wir haben es schon auch aus ein bisschen Geltungssucht herausgemacht. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, also vielleicht aus Selbstüberschätzung,
ja.
Aber ich glaube auch, dass das super wichtig war und ich glaube, dass das wichtig für alle Arten und Weisen ist, wie man sich irgendwie, wenn man vielleicht auch keine Institution hat, die hinter einem steht oder so, wie man sich ins Gespräch bringt. Ich glaube, es muss wirklich was sein, was man selbst gerne entweder hören oder lesen würde und so weiter. Also ich habe auch immer gemerkt, als es diese Zeit gab, als es hieß, jeder Journalist, jede Journalistin muss unbedingt eine Webseite haben und bloggen oder so. Das sind auch schon wieder eine ganze Weile her. Da habe ich auch gemerkt, es bringt wirklich nur was, wenn ich das nicht irgendwie versuche, rational zu durchdenken, was das sein müsste und zu analysieren, was gebraucht wird, sondern es müsste wirklich was sein, was ich selber gerne hätte. Und ich glaube, dass wir bei dem Podcast schon so ein, ja, dass der aus so einem Mangel heraus so ein bisschen
das
entstanden
stimmt.
ist.
Und ich habe zum Beispiel keine Website und keinen Blog und auch nie gehabt, also ja. weil ich keinen Bock drauf habe.
Also insofern, ja, ich glaube, dass es total wichtig ist. Also gerade wenn es darum geht, selber Wege zu finden, um sich wie dir, wie uns damals, also ich mir dann schon leider, als ich Anfang 30 war oder so, mir klar wurde, dass ich mich jetzt auch noch zur Marke machen muss. Ich glaube, bei allen Mitteln, die man dafür sucht und findet, das müssen wirklich Sachen sein, auf die man richtig Lust hat.
Wir haben ja auch mal eine eigene Folge gemacht zum Thema Selbstvermarktung, wo es wirklich nur um so kleine Sachen vermarkten geht. Ziemlich am Anfang. Und da haben wir, glaube ich, viel darüber geredet, wie schwer es uns fällt, so Netzwerk-Events zu besuchen oder so online unseren Kram so anzupreisen. Und dass das ja immer ein ziemlich schmaler Grat ist zwischen Penetranz und irgendwie Selbstvermausung. Also dass man muss ja seinen Kram an die Leute bringen, es ist eben einfach wahnsinnig unangenehm. Und ich finde, am Ende ist der Podcast echt das perfekte Mittel dafür geworden, weil wir uns außer jetzt hier, weil ihr sitzt hier und hört uns zu, weil wir ja immer die Illusion haben können, dass wir einfach nur miteinander quatschen. Aber in Wahrheit ist es natürlich ein total gutes Marketing-Tool.
Also es ersetzt sozusagen das Netzwerken.
Ja, yeah,
total. Es ersetzt eigentlich das auf Branchenveranstaltungen gehen, auf Buchmessen gehen und interessant, also Podcasten wäre sozusagen Netzwerken für Introvertierte.
Genau, Netzwerken für Drinis. Ja, ist doch so.
Ja. Also so habe ich es am Anfang überhaupt nicht gesehen. Ich habe es am Anfang wirklich als, ich fand es toll, dass du damals diesen Podcast-Kurs an der Freien Medienanstalt da in Berlin, offenen Kanal oder so, hast du das gemacht?
Bei der Berliner Journalistenschule. Ich habe einen Wochenendkurs. Thema Podcasten besucht. Deine Alma Mater.
Was ist sozusagen, ja, das ist genau, das ist die Abspaltung. Ich habe damals tatsächlich, bevor ich meine Webseite als Journalist gestartet habe, beim offenen Kanal in Hamburg einen Webseitenkurs gemacht und habe auch ein Zertifikat erworben.
Ich habe auch ein Zertifikat erworben. Ich bin auch der staatlich geprüfte Podcasterin.
Ja, aber irgendwie am Anfang habe ich mich einfach darüber gefreut, dass wir uns unterhalten haben und dass du dann mit deinen dir durch die Berliner Journalistenschule vermittelten Fähigkeiten das geschafft hast. Normalerweise nehmen wir halt remote auf. Ich bin in Berlin, ich bin in Hamburg, du bist in Berlin und du legst es dann alles übereinander und schneidest es. Und dass am Ende dann dieses Produkt dabei rauskam, das hat mich wirklich tatsächlich auch für uns und für mich irgendwie total gefreut. Und dann nach einer Weile haben wir festgestellt, dass wir auf den... Also wann hast du festgestellt, dass es den Podcast sozusagen gibt, auch da draußen in der Wahrnehmung?
Ehrlich gesagt ziemlich schnell. Also ich weiß noch, dass wir die erste Folge aufgenommen haben und es war ein bisschen cringy und peinlich irgendwie.
Ja, okay.
Ja, so ein kleines bisschen. Also währenddessen, weil es halt so ungewohnt ist.
Ja.
So miteinander zu sprechen.
Ganz komisch.
Es ist auch jetzt ehrlich gesagt ein bisschen komisch.
Es ist unfassbar komisch, ja.
Und ich weiß, dass ich es mir im Zug nach Hause, weil das war bei dir in Hamburg, ich habe dich in Hamburg besucht, und im Zug nach Hause habe ich mir die Aufnahme angehört und hatte so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass es eigentlich nicht gut genug ist und dass wir guten Gewissens sagen können,
ich erinnere mich daran, dass wir sogar beide gesagt haben, wahrscheinlich machen wir es doch.
Genau. Und ich habe es mir angehört und habe gedacht, scheiße, wir klingen echt ganz gut. Es wäre irgendwie blöd, es jetzt nicht zu machen. Und und dann haben wir es gemacht und ich glaube ehrlich gesagt schon nach 2-3 Folgen oder so hat man gesehen, dass es echt eine ganze Menge Leute hören. Das war halt echt auch noch so die Twitter-Zeit, als wir irgendwie auf Twitter Follower hatten und da konnte man das irgendwie gut vermarkten.
Ja, ich glaube tatsächlich, also wir haben keine Partner, keine Institution hinter uns, wir haben auch keine SponsorInnen oder so. Und ich glaube tatsächlich, wir hatten ein Glück, weil es so ein Moment in so einer Literatur/Journalismus/Geisteswissenschaften-Bubble gab, als die sich gerade relativ produktiv überschnitten hat. 2018, 2019 auf Twitter haben wir da irgendwie uns ganz gut erzählen können mit unserem Podcast. Ich glaube gar nicht, dass das jetzt im Moment noch unbedingt...
Nee, aber die parasoziale Beziehung unserer HörerInnen schafft es jetzt schon so
jetzt,
festig,
ja, klar,
dass die uns halt weiterzuhören.
Aber was würde man jetzt machen? Ich weiß es gar nicht genau. Wo würde man jetzt mit seinem Podcast irgendwie... Also
da würde ich immer den Leuten dasselbe sagen wie bei den Büchern. Es gibt immer noch nicht genug Podcasts. Also... Wer da Bock drauf hat, man darf ja nicht davon ausgehen, dass man damit irgendwie Geld verdient oder so, aber ich finde, wenn man darauf Bock hat, dann sollte man das machen. Es ist echt total niedrigschwellig und einfach herzustellen.
Gibt es eigentlich jetzt außer dem Podcast, weil du gerade gesagt hast, du hast keine Lust gehabt, jemals eine Webseite zu machen, hast du jemals in deiner JournalistInnenzeit und dann aber auch in der Übergangszeit zur Buchautorin, hast du jemals irgendwie andere Tools zur Selbst Darstellung benutzt oder so?
Nee. Du?
Hast du deine Social Media Präsenz eigentlich irgendwie am Anfang auch so ein bisschen mit gekauften Followern oder so aufgebolstert?
Nee. Okay. Nee, habe ich nicht. Okay. Du?
Ich habe das auf Twitter mal gemacht am Anfang. Ja.
Wie viel hast du dir gegönnt?
Ich glaube, das war relativ erschreckend. Ich weiß gar nicht, inzwischen hat es sich ja alles total verändert. Wir reden hier über 2017, 18 oder so. Und es hat mich irgendwie genervt, dass ich immer so 300-400 Follower hatte. Und dann habe ich, es kostet aber wirklich ganz wenig Geld. Ich hatte irgendwie so einen Anbieter gefunden, wo man für relativ wenig Geld so 500, 800 und dann der nächste Schritt war irgendwie 2000 Follower kaufen können. Da habe ich aber gedacht, das ist schon relativ auffällig, wenn ich jetzt plötzlich von einer Woche auf die andere 2000 neue Follower habe. Und ich habe mir dann, also ich habe mich so richtig zurückgehalten und habe mir 800 neue Follower gegönnt, um mich halt so über diese Tausender-Schwelle zu katapultieren. Und zwar wirklich für 10 Euro oder so. Was man dann aber auch sofort gesehen hat, weil diese Follower innerhalb von wirklich so, also es hat glaube ich 3 Tage oder so gehalten.
Oh, die sind wie so Eintagsfliegen, die leben einfach nicht lang, die verenden.
Ich weiß nicht, ob das wirklich einfach so Profil-Klick-Farm oder ob das Bots waren oder ob das eine Mischung aus allem war. Auf alle Fälle hatte das sehr, sehr wenig Nachhaltigkeit. Aber es hat damals so einen ganz interessanten Effekt gehabt, weil ich sofort das Gefühl hatte, das, was ich vertwittere, ist viel interessanter, weil da steht irgendwie 1100 Follower und nicht mehr 372.
Also
der psychologische Effekt, und ich glaube, das ist das wirklich das Problem auch so ein bisschen bei dem sich Gehör verschaffen, dass wir oft gewöhnt sind, so entweder als BuchautorInnen, aber ich finde selbst im Journalismus, vor allem wenn man frei arbeitet, man verbringt doch relativ viel Zeit, finde ich, damit alleine so vor sich hin zu wursteln. Klar, man geht raus zum Recherchieren und so weiter, aber am Ende sitzt man drin und hadert mit Textstellen oder mit Formulierungen und dann aus diesem, also der, ich finde den Kontrast dazu dann rauszugehen und zu sagen, hier bin ich und das bin ich und das bin nur ich und niemand ist so, oh, das ist ganz schön hart, finde ich. Und da kann ich nur empfehlen, sich einfach FollowerInnen zu kaufen. Also für den Rush einfach.
Ich habe jetzt eben so überrascht getan, aber ich weiß es natürlich, weil du es mir damals ziemlich direkt erzählt hast.
Ich war total begeistert, aber ich habe es auch allen Leuten empfohlen, das zu machen.
Und ich war ein bisschen überrascht, weil ich dich für so einen rechtschaffenden Typen gehalten habe. Es hat ein bisschen, ich habe ein bisschen anderen Blick auf dich seitdem. Es war irgendwie, es passte für mich nicht so richtig zu deinem Image, ehrlich gesagt.
Wow, okay. Ja. Das heißt, ich hatte ein Image, was ich mir gar nicht selber aufgebaut
habe. Wie gesagt, ich habe dich für einen total rechtschaffen. Ich hätte nie gedacht, dass du zu so solchen Methoden greifst.
Okay, also.
Ich habe das nicht gemacht. Ich glaube, mir hätten es wahrscheinlich mehr Leute zugetraut, weil ich so eine finstere Aura habe, im Gegensatz zu dir. Aber ich habe das nicht getan.
Das wäre ja eigentlich, also als du im Journalismus angefangen hast, als du die. Hieß die damals schon Henry-Nannenschule?
Ja, sie hieß dann. Ja.
Jetzt heißt sie nicht mehr Henry-Nannenschule, oder?
Doch, sie heißt noch Henry-Nannenschule. Der Preis heißt aber immer noch nicht mehr Nannenpreis, sondern Sternpreis. Ihr seid doch die Reporter. Wir sind bestimmt, ja, Sternpreis, ne? Genau.
Ich weiß, du musst es, du kannst es, ich kann nicht, aber kannst du mir das erklären, warum der Preis umbenannt wird, aber die Schule, die Kaderschmiede sozusagen nicht?
Vielleicht lohnt es nicht mehr. I don't know. Ich weiß es nicht.
Ich muss es jetzt trotzdem hier auch nochmal kurz erzählen, weil du warst auf der Henry-Nannen-Schule und hast aus der letzten Reihe kritisch geschaut über das, was Wolf Schneider gesagt hat.
Genau,
hat
ich gesagt, war, ja. Ich habe, es war das Wolf-Schneider-Seminar, der kommt dann und bringt einem bei, dass man nichts kann und dann wird man wieder so aufgebaut, so ein bisschen wie beim Militär. Und genau, und ich habe ihm wieder Worte gegeben und daraufhin hat er gesagt, Sie mit Ihrer Aura der Finsternis da hinten, wenn Sie noch einmal, und irgendwie so ging es dann weiter, also und seitdem dachte ich, okay. Du hättest, alles klar, ich trage das wie ein Ehrenabzeichen.
Ja, und eigentlich hättest du diese Aura der Finsternis natürlich zu deiner Marke irgendwie so ein bisschen machen können.
Ja, aber das ist schwierig, weil ich bin halt überhaupt nicht finster, aber ich weiß, dass, ich manchmal so wirke und ich arbeite eigentlich dagegen, aber ich hätte es vielleicht doch mehr umarmen müssen, die Sache mit der Aura der Finsternis. Mir ist warm, ich habe Durst. Ich trinke jetzt einen Schluck von diesem herrlichen Gurkenbier, das ich dir mitgebracht habe. Warum habe ich dir das mitgebracht? Weil du auf Blue Sky gepostet hast, dass du Bock hast auf Gurkenbier und ich wollte dir eine Freude machen, deswegen habe ich dir Gurkenbier mitgebracht. Außerdem dachte ich, das ist jetzt so ein neuer Quirk irgendwie von dir, dass du jetzt der Typ mit den Gurkenprodukten sein
möchtest. Das ist
meine
Marke.
Ja, und ich wollte darauf einzahlen. Ja,
es passt schön zu diesem Social-Media-Thema. Ich bin total gespannt, ja. Trinken wir normalerweise was im Podcast eigentlich nicht?
Nö, oder? Eigentlich nicht, aber...
Ich krieg das gar nicht auf, sag mal.
Das heißt Sucker Punch Dill Pickle Sour Beer.
Prost, auf Cheers, euch.
Auf euch.
Oh. Also Alina hatte vorher am Telefon die Vermutung geäußert, das schmeckt wahrscheinlich so wie Berliner Weiße, also einfach so ein Weißbier oder so. Es schmeckt wirklich, als hätte man durch so einen Soda-Stream oder irgendeinen Aufschäumer Gurkenwasser gejagt. Mhm. Und
ein bisschen vergären Punkt. Lassen.
Und ein bisschen vergorenes Gurkenwasser durch den Soda-Stream gejagt. Also mit anderen Worten, 10 von 10.
Ja, absolut. Ja.
Würdest du den Podcast denn auch machen? Hat es sich für dich irgendwann verselbstständigt? Also würdest du den Podcast auch machen, wenn wir nur 50 HörerInnen hätten?
Ja. Du okay. nicht?
Ich weiß es inzwischen nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob nicht dieses Momentum, okay. dass man irgendwie... Also ich bin auch sehr... Ja, doch, natürlich.
Klar. Ja, klar.
Es kommt
auf Herz ist schon Moment, gebrochen,
Till. Es kommt auch an, wer diese 50 HörerInnen wären. Also ich habe bestimmte... Wenn unter Umständen schon.
Also es sind so um die 2000. Das ist jetzt auch nicht so, dass es 50.000 wären oder so. Es ist jetzt für einen Podcast jetzt auch keine Wahnsinns... es hören wirklich eine ganze Menge Leute aus der Branche, auch welche, die wir wirklich bewundern und feiern und wo und wir gar nicht
kennen.
Und auch nicht kennen.
Nicht kennen, ja.
Aber in Wahrheit dürfen wir gar nicht so viel darüber nachdenken, glaube ich, dass sie das hören.
Ist es jetzt Fluch oder ist es Segen? Fluch und Segen, dass man sich selber irgendwie zur Marke machen muss und dass man selber, um sich Gehör zu verschaffen und um gesehen zu werden und um in Erinnerung zu bleiben, dass man irgendwie bestimmte von seinen Charaktermerkmalen oder so übertreiben muss, um Redaktionen, LeserInnen und so weiter in Erinnerung zu bleiben. Ist das so? Was bedeutet das eigentlich?
Also ich fürchte, dass es halt immer mehr so wird. Ich fürchte, dass die Tatsache, dass man irgendwie als Persönlichkeit in Erscheinung tritt, immer wichtiger werden wird im Buchmarketing oder Geschichtenmarketing oder wie auch immer und dass uns nichts anderes übrig bleibt. Und dann hat man halt entweder sowas wie den Iro von Sascha Lobo oder man ist halt der Typ mit dem saure Gurken-Spleen oder...
Das wäre so unglaublich traurig, wenn ich auf jeder Lesung und bei jedem Verlagsbesuch oder so immer mein Gurkenbier in der Hand hätte, damit alle danach wissen, es riecht hier so komisch. Ach ja, okay. Der Typ mit dem Gurkenbier war da. Wie heißt der nochmal? Ach ja, ja, richtig.
Ja. Naja, aber am Ende...
Dill. Nein, bescheuert, Entschuldigung.
Naja, aber am Ende ist es doch so. Es ist halt wie John Strelecki, der Autor von Café am Ende der Welt. Unfassbarer, weltweiter Wahnsinns-Bestseller. Tritt halt immer mit so einem Hut auf. Der hat halt immer diesen riesigen Hut auf.
Oh mein Gott.
Ja, und ich meine, Sascha Lobo hat seinen Iro, von dem er jetzt, der wahrscheinlich auch nur noch so angeklettet wird.
Glaubst du wirklich, dass man sowas braucht, beziehungsweise dass es gut ist, wenn man sowas hat?
Ich glaube zumindest, dass es nicht schaden kann. Will man das, ist die Frage. Also man kann es ja auch in einem kleineren Stil machen. Ich habe zum Beispiel jetzt bei jeder Lesetour habe ich so eine Sache, die ich halt irgendwie... also talismanmäßig immer dabei habe. Jetzt bei der aktuellen habe ich mir so goldene Stiefel gekauft. Und die habe ich halt immer an. Und es haben mich auch schon Leute erkannt an diesen Schuhen, weil das jetzt halt so zur Performance dazu gehört. Weißt du? Das
finde ich ziemlich super, muss ich sagen.
Ja, eben. Und deswegen, also ich meine, das ist jetzt natürlich Quatsch mit dem sauren Gurkenspleen. Aber manchmal glaube ich, dass es schon ganz gut ist, wenn man eine Sache hat, die die Leute mit einem verbinden, abgesehen von den Texten, die man schreibt oder den Büchern, die man rausbringt?
Also ich finde das schwierig und ich weiß nicht, wie es euch im Journalismus geht. Ich habe schon den Eindruck, dass man wirklich selber auch, also das hat so einen Performance-Charakter oder einen Verkleidungscharakter und wahrscheinlich ist es sogar einfacher, eine Verkleidung wie goldene Stiefel oder so zu haben oder sich wie eine Kollegin, die wir kennen, die sich gerne ein Leopardenkleid anzieht, wenn sie liest oder so. Das kann ich total verstehen. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen verpasst und ich habe so das Gefühl, dass ich, um irgendwie einfach die Marke oder zu sein oder mich ins Gespräch zu bringen oder in Erinnerung zu bleiben, ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich so bestimmte Persönlichkeitsmerkmale von mir so überperforme dann bei solchen Gelegenheiten und merke irgendwie so, dass ich so ein bisschen so ein Image als nett und freundlich und lustig und aufgeschlossen und zugewandt habe.
Ja, wie konnte das passieren? Weiß ich auch nicht.
Naja, das ist natürlich letztendlich auch die vielleicht eine Flucht in eine Verhaltensweise oder so von jemandem, der eigentlich introvertiert ist. Aber je länger man dann so ist, umso mehr muss man irgendwie auch so sein. Und ich habe dann halt oft zum Beispiel gerade nach so Lesungen das Gefühl, oh mein Gott, jetzt warst du den ganzen Abend so nett wieder und bin richtig erschöpft, weil eigentlich bin ich das gar nicht so, aber ich kann mich ja dann auch nicht mehr verändern, oder? Das ist doch irgendwie mein... Ich finde es wirklich richtig, warum können wir... Also ich finde diese ganze Sache, weil ich gefragt habe, Fluch und oder Segen, irgendwie finde ich es... ich glaube, ich finde es echt ganz schön schwierig und ganz schön, wie soll ich sagen, also die Zahnpasta, die Tube geht nicht mehr in die Zahnpasta zurück und ich sehne mich nicht nach HH 1988, 89, 90 zurück, aber ich bin nicht so gerne meine eigene Marke, ehrlich gesagt.
Tja.
tja, sagt sie mit einer Aura der Finsternis, ey.
Naja, aber dann ist doch so, dann ist doch dieser Podcast eigentlich wirklich das beste, das beste Mittel. Also, weil hier kannst du ja sweet und nett und freundlich sein, aber ja, in der Regel ja nicht vor Publikum, sondern in deinem Zimmer alleine, nur mit mir im Raum.
Und knippst du dich an eigentlich, bevor wir den Podcast aufnehmen, schon?
Immer, ein bisschen, ja,
oder?
Total.
Machen wir schon beide auch manchmal.
Also wir reden ja vorher manchmal noch schon mal so ein bisschen, so was geht so ab und das ist ehrlich gesagt nicht ganz so angeknipst. Also von uns beiden nicht, glaube ich.
Ich glaube
manchmal, dass wir uns wahrscheinlich sonst gar nicht so, also irgendwie anders unterhalten als im Podcast.
Ich habe das Gefühl, dass wir auch... Ja, dass
nicht
wir,
ganz ich, angeknipst.
Halt. Ich glaube, es wäre auch anstrengend, sich immer so zu unterhalten. Aber ich habe aber auch das Gefühl, dass wir vor dem Podcast beide vielleicht so ein bisschen unsere Energie sparen. Ich habe aber manchmal auch tatsächlich das Gefühl, dass ich vor dem Podcast manchmal besonders irgendwie so ein bisschen verhalten bin, bevor wir den aufnehmen, weil ich schon auch immer... Also dieses mich anknipsen... und mir wieder Gehör verschaffen, wieder die Marke anzuknipsen. Das kostet mich auch ein bisschen Kraft, muss ich sagen.
Ja, aber das ist halt ein bisschen auch Teil des Jobs, oder?
Ja, offenbar.
Ja, hilft dir alles nichts.
Das ist nicht das ideale Podcast-Bier, weil man wirklich aufstoßen muss, als hätte man irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist wirklich es hat auch was Teuflisches irgendwie.
Ich finde es super.
Ja, es ist schon auch super.
Hast du noch was auf dem Zettel oder?
Nein.
Nein. Dann endet dieser Podcast hier und ich danke dir, wie schön, dass wir das gemacht haben. Danke euch fürs Zuhören.
Danke für die Einladung und danke, dass ihr uns 50 Minuten zugehört habt.
Danke sehr.
Danke.